Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Heute im Corona-konformen Online-Meeting. Aktuell an meiner Seite habe ich heute zwei Damen. Einmal die Hanna, die jeder von euch kennt. Und dann haben wir als Gast heute die Daniela Beisch. Hallo.
Hallo.
Und eine Geschichte der Woche hat die Hanna natürlich auch mitgebracht, beziehungsweise die Daniela. Und die Hanna wird sie jetzt auch erzählen.
Genau. Hallo Daniela, auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Du hast mir eine Geschichte der Woche geschickt. Und zwar ist es eigentlich, wenn man es so mal sieht, gar nicht so was super Besonderes. Bei dir war der Fall der, dass dein Projektleiter krank war und deine Kollegin, die quasi das Büro wuppt, die waren beide parallel gleichzeitig krank. Und das hat dich vor einige Herausforderungen gestellt und du musstest einfach mal kurzerhand den Betrieb managen. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die jeder von uns kennt. Was ich besonders an der Situation finde, ist, dass du gesagt hast, hey, das hat mich so in Stress gebracht, dass ich daraus lernen will und für die Zukunft einfach ein paar Prozesse und ein paar Abläufe bei mir im Unternehmen anpassen muss, dass das eben, wenn das mal wieder vorkommt, mich nicht mehr so stresst. Das finde ich ist eine coole Schlussfolgerung. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du und auf welche Schlussfolgerung bist du denn gekommen?
Ja, hallo. Mein Name ist Daniela Beisch, ich bin 49 Jahre alt und jetzt beantworte ich als erstes mal die Frage. Also es ist so, dass wenn die zwei gleichzeitig ausfallen, dann ist also drei Viertel vom Büro nicht da und dann ist mein Job praktisch dann ein Dreierjob, also All-in-One-Woman, sage ich dann so nett. Mhm. Und da sie sehr viel mit dem Tagesgeschäft zu tun haben, ist das natürlich was ich dann einfach erledigen muss. Ich kann nicht sagen, ich lasse es halt liegen, bis die wieder kommen. Und dann schaue ich natürlich mir auch die Strukturen, die ich sonst nicht mache, an und überlege mir dann, wie schaffe ich das, dass wenn das nächste Mal das passiert, das nicht ich jetzt wieder mache, sondern es eben noch so einen Plan B, C, D gibt, wo das einfach dann sauberer abläuft. Und das habe ich dann schon initiiert in der Zeit, wo die weg waren. Und das geht jetzt weiter, dass wir das dann eben nächstes Mal anders lösen können. Mhm. Und jetzt stelle ich mich noch vor und dann können wir dann nachher nochmal drüber reden. Ich möchte ausholen. Ich habe nämlich Architektur studiert und war danach freiberuflich tätig und habe vor allem Baugesuche gemacht. Und in der Zeit hat mein Robert Ott, damals war es noch mein Freund, den elterlichen Betrieb übernommen, also die Zimmerei. Mhm. Und ich habe ihm dann, weil ich ja selbstständig war, dann habe ich tatkräftig mitgewirkt an der Struktur dieses übernommenen Betriebs, an der Ausrichtung, der Zielsetzung und vor allem am Eintritt ins digitale Zeitalter, weil bis dahin ging alles noch mit Schreibmaschine und Faxgerät. Und das ist einfach mein Thema. Und dann war es so, dass mein Mann sich weitergebildet hat zum Sachverständigen für Holzschutz. Und das ist einfach sein Ding. Da ist er einfach richtig gut. Und das wurde ganz schnell ein Fulltime-Job. Und jetzt war ja der Chefposten noch da, ne? Also die Firma war ja auch da. Und dann haben wir uns lang Gedanken gemacht und sind dann dazu gekommen, dass wir das aufgesplittet haben. Einen großen Teil habe ich übernommen, vor allem die Ausrichtung, also gerade das, was ich ja schon vorher in Teilen gemacht habe. Und diese Projekte haben wir dann, also die Auftragsablegung und das Ganze, das haben wir dann einem schon in unserem Betrieb angestellten Meister übergeben, der jetzt unser Projektleiter schon sehr lang ist, der natürlich auch viel mehr noch dazu macht und also in unserer Firma ja tatsächlich wirklich mit Leib und Seele mit dabei ist. Und dann haben wir 2011, haben wir dann noch mal einen Cut gemacht. Wir haben nämlich die Firmen dann getrennt und eine GmbH gegründet, um sie eben abzusplitten von dem Sachverständigenbüro. Und dann seit da sind mein Mann und ich beide Geschäftsführer. Er eben in beratender Tätigkeit und ich also im Tagesgeschäft. Und wir haben 18 Mitarbeiter, sind hauptsächlich in der Baudenkmalpflege und in der Sanierung tätig und haben zwischendurch noch unsere Zwillinge bekommen, zwei Mädchen, also schon junge Damen inzwischen, die sind nämlich schon 20 Jahre alt. Ja, das von mir erstmal.
Kurz und knackig, super viel, was du da schon aufgezählt hast, Daniela. Wir zwei kennen uns ja Tatsache auch von einer Veranstaltung. Ich glaube, damals, wir haben uns kennengelernt bei Frauenzimmer. Das ist eine Veranstaltung für Frauen aus dem Dachhandwerk. Und schon damals hast du mich einfach begeistert mit deinem Machertum so ein bisschen. Hast du es jetzt auch im Vorfeld von dieser Vielen Dank. Okay. Hast du es auch im Vorfeld von dieser Folge jetzt gerade eben bewiesen, weil wir technische Probleme haben und du dich einfach mal kurzerhand bei Skype angemeldet hast. Du hast es gerade in deiner Beschreibung ausgeführt. Du bist Architektin, du bist Geschäftsführerin, du bist Mutter. Und ja, hast trotz allem auch noch das ein oder andere Ehrenamt. Wir haben es gerade gesagt, wir haben uns beim Frauenzimmer kennengelernt. Und du engagierst dich allgemein viel für Frauen im Handwerk und du bist die Obermeisterin der Zimmererinnung. Ja. Das ist viel. Was treibt dich an und was treibt dich an?
Ja, also das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich mache das, weil ich es einfach liebe und weil ich es gut kann. Es ist einfach so. Ich stamme aus einem Handwerksbetrieb. Mein Vater und mein Onkel hatten ein Stuckateurgeschäft. Und ist klar, wenn du das kennt ihr zwei natürlich sowieso auch, wenn du da das eben im Haus hast, also das Büro war bei uns auch ganz lange im Haus, dann wächst du damit auf. Und ich habe natürlich die Fanjobs, die habe ich nicht irgendwie Zeitschriften ausgetragen, sondern ich habe Aufmaße eingegeben. Und ich bin damit einfach groß geworden. Und auch ich habe auch immer das gelebt. Ich habe mitbekommen, wenn die neue Investitionen gemacht haben. Ich habe mitbekommen, wenn sie was optimiert haben. Ich war maßgeblich auch dort beteiligt und habe gesagt, Mensch, können wir das nicht geschickter machen? Das ist einfach mein Thema. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass mir auch Netzwerke einfach immer schon wichtig waren. Ich fand es toll, die haben sich auch getroffen, die waren engagiert. Mein Onkel war Obermeister, mein Vater war Obermeister, so nacheinander natürlich. Und das fand ich einfach immer super. Und ja, und für mich gehört das einfach alles zusammen. Das ist vielleicht auch wichtig. Ich sehe das nicht so, dass jetzt ein Bereich, also diese vielen Hüte sind irgendwie ein gemischter Hut. Das heißt, ich switche auch. Also klar, wenn du selbstständig bist, kannst du mit den Kindern und was ist gut gehen. Dafür ist es natürlich aber leider auch mal so, dass wenn abends du bei den Kindern sitzt, du im Kopf aber eigentlich schon wieder irgendwas in der Firma erledigst. Also ich hatte gerade den Kollegen, den Elektriker da, ich habe mir das angehört, der hat gesagt, er gibt es abends ab. Und das kriege ich tatsächlich nicht hin. Ich hirne oft nachts rum und schreibe mir dann, und viele Dinge fallen mir dann nachts ein und dann schreibe ich sie mir morgens auf, weil ich das dann noch erledigen muss. Ja, also tatsächlich ist das so.
Ja, genau. Ich kenne das mit diesem nachts hirnen. Ich kann auch nicht hundertprozentig abschalten, Daniela. Als ich dir die Frage geschickt habe vorab, zu unserer Folge, habe ich die anders formuliert. Und zwar habe ich die Mutter an erster Stelle gehabt. Und du hast dann relativ schnell zurückgeschrieben und hast mich gefragt, ob ich die Frage auch so formuliert hätte, wenn ich einen männlichen Gast gehabt hätte in unserer Folge, also die Vaterrolle als allererstes gestellt hätte. Glaubst du, also meine Antwort war, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht, einfach weil mir die Mutterrolle so super wichtig ist und mich das wahrscheinlich auch an dir, an deiner Persönlichkeit so fasziniert hat. Aber glaubst du, das ist genau ein Punkt, worüber ich mit dir super gern sprechen wollte, ist dieses Thema Frauen im Handwerk. Glaubst du, dass es da einen Unterschied gibt? Dieses Thema, dass man ja sagt, wir Frauen hirnen einfach anders, wir haben andere Gedankengänge, ist ja das eine. Dieses, wir hirnen vielleicht auch nachts. Aber wie erlebst du das als Frau im Handwerk, die jetzt auch schon, ich sage jetzt mal, einige Jahre dabei ist und auch verschiedene Rollen erfüllt in diesem Bereich?
Also tatsächlich habe ich das Muttersein immer, wie ich es ja schon gesagt habe, immer integriert. Und viele haben immer gesagt, wie machst du das mit Zwillingen? Aber das war irgendwie nie ein Thema. Und vielleicht, weil es für mich kein Thema war, war es für die Kinder auch keins. Was mir tatsächlich begegnet, witzigerweise, sind es die Frauen, also diese Mütterpolizei heißt es immer so nett. Wenn ich halt mal so im Kaffeeklatsch saß, und das habe ich dann auch relativ schnell aufgehört, und erzählt habe zum Beispiel, dass im Moment eine so anhänglich ist und ich in den Kindergarten will, dann kam immer die Frage, meinst du nicht, du arbeitest zu viel? Also das ist schon tatsächlich. Und bei jemand anders, der jetzt nicht so viel arbeitet, was will man denn da für ein Argument sagen? Also, Also es ist ja nicht so, dass das Kind geht ja nur in den Kindergarten, ich arbeite in der Zeit. Ist ja jetzt nicht so, dass ich das zu Hause sitzen lasse und abends in, keine Ahnung, und das sich selber zieht. Und das ist mir schon begegnet. Was mir tatsächlich nicht begegnet ist, ist das gleiche Thema jetzt, wo ich ja schon so Exotin war in manchen Bereichen, so als Obermeisterin und ja, als engagierte Frau in dem Männerbereich. Die Kollegen, die haben mich immer super behandelt. Es gab vielleicht hin und wieder einen, der es nicht verstanden hat, aber also ich bin mit offenen Armen, und das hört sich jetzt so nach Umarmung an, aber ich wollte es nicht sagen, sondern es war tatsächlich so interessiert, supported, go for it. Also ich fand es gut, mitsamt meinem Mann. Also das war noch nie ein Thema tatsächlich für mich.
Gab es auch nie in der Firma irgendwie eine Streiterei, dass du als Frau vom Chef jetzt einsteigst oder so? Gab's?
Nö, ich war ja früher da als alle anderen. Also ich kenne meinen Mann, seit ich 17 bin. Der älteste Mitarbeiter ist quasi noch in der Ausbildung gewesen, da waren wir schon zusammen. Also ich glaube, ich war schon immer dabei tatsächlich. Und ich glaube, ich fühle das auch nicht so und dann fühlen die das auch nicht so. Weil ich bin ja schon Handwerker-Tochter gewesen und jetzt bin ich, zwar keine Handwerkerin und das bereue ich auch schon ein bisschen, muss ich sagen, aber ich bin, ja, ich.
Aber du bist schon mehr als eine Nike-Schmeckte.
Ja, so, ja.
Aber wenn du jetzt sagst, du fühlst es nicht so, glaubst du, dass es tatsächlich auch was damit zu tun hat, wie man selber dazu steht? Also, weil es gibt ja, ich glaube, dass es inzwischen wirklich so fast so ein 50-50-Lager gibt. Die Frauen, die sagen, hey, mir ist es noch nie begegnet, geht mir übrigens ähnlich. Also, mir ist es jetzt auch noch nie krass begegnet, dass ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie eine Sonderstellung. Und dann gibt es die, die sagen, doch, mir begegnet es auch immer wieder. Glaubst du, dass es auch was mit eigener Einstellung hat, zu tun hat? Oder dass es vielleicht auch das persönliche Umfeld ist? Das heißt, der Support von der Familie, der Support von den eigenen Mitarbeitern oder auch von denen, die mit denen man halt in diesem Netzwerk dann auch interagiert und unterwegs ist, dass es auch was damit zu tun hat?
Also tatsächlich ist es so, dass immer dann, wenn ich mir unsicher bin, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach hier gekommen bin, gesagt habe, ich mache das jetzt alles mit links. Ja, es gab immer, wir haben viel gesprochen, mein Mann und ich haben viel drüber gesprochen, weil ich ja keine Handwerkerin bin, weil ich ja tatsächlich ehrlich nicht mal die einfachsten Handgriffe machen können von dem, was unsere Leute auf der Baustelle machen. Aber das ist ja auch nicht mein Bereich. Also, und die können dafür das nicht, was ich mache. Und immer dann, wenn ich gezweifelt habe, dann kam mir tatsächlich auch mal so eine Welle Kritik. Nein, Kritik war es nicht so. Bist du dir sicher? Weil ich mir selber nicht sicher war. Und so habe ich das auch empfunden. Und sobald ich dann wusste, ja klar, ist das sinnvoll und sicher, dann war das auch gut. Und dann habe ich mich auch eine Zeit lang immer gerechtfertigt. Das muss man einfach lernen zu sagen, ich habe das jetzt so entschieden, das ist so. Und tatsächlich, also nur so ein Beispiel, wir haben die digitale Zeiterfassung eingeführt. Das ist einfach für mich auch ein Thema, das ist ganz normal, dass man das hat. Und da gab es dann ein, zwei Stimmen, dieses typische, ja, dann warten wir ja über den Wacht und so. Und dann habe ich gesagt, Robert, ich habe gerade Blödsinn gemacht, jetzt habe ich so teure Sache gekauft und keiner will es nutzen. Dann hat mein Mann halt zu denen gesagt, sag mal, habt ihr Angst davor? Meint ihr, seid zu blöd, um das zu nutzen? Und dann waren da ganz viele vor den Kopf gestoßen, weil die gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass wir das jetzt nicht nutzen. Die haben halt einfach mal was dagegen gesagt. Und da musste ich wirklich viel lernen, das muss ich sagen. Mhm. Aber tatsächlich ist es nie so gewesen, dass ich es als Kritik gesehen habe und mir da wirklich Gegenwind so richtig so, du machst es nicht gut, entgegenkam. Nie. Aber wahrscheinlich bei dir auch nicht, oder?
Nee, also so mal Kritik im Alltag, klar. Aber auch mir hat es geholfen, diese Positionierung zu finden und zu sagen, also ich vergleiche es immer gerne mit einem Fußballteam. Und ich sage halt, auch in einem Fußballteam gibt es verschiedene Positionen und alle können Fußball spielen ein Stück weit, aber jeder ist halt spezifiziert in seiner Aufgabe. Und bei mir ist es ja ähnlich wie bei dir. Ich bin gewerksfremd. Ich habe zwar einen Handwerksberuf gelernt, aber jetzt kein Dachhandwerk. Aber meine Rolle hier im Betrieb ist eine Rolle, die ich jetzt halt eingenommen habe und die ich gut ausfülle und wo ich meinen Job auch drin gut mache. Das heißt, ich sehe mich so ein bisschen als Torwart, während die anderen halt Stürmer, Außenverteidiger, Mittelfeldspieler oder Zehner, Sechser etc. sind. Und ich als Torwart wäre halt wahrscheinlich nur ein halb so guter Stürmer oder nur ein halb so guter Mittelfeldspieler. Und natürlich könnte ich mich da reinfuchsen, aber effektiv wäre es wahrscheinlich nicht. Und die Erkenntnis hat mir auch geholfen, Tatsache, ja. Was mir aber auch geholfen hat, sind Netzwerke. Und das ist ja das, was du auch gesagt hast, das Netzwerken an sich dich weitergebracht hat. Wie bist du da reingekommen und wie hast du das angefangen? Also wie bist du da drauf gekommen?
Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Managerin im Holzbau in Biberach, beim Zimmerer Ausbildungszentrum, beim Kompetenzzentrum. Und daraus, aus dieser Gruppe, hat sich dann eine Erfahrungsaustauschgruppe gebildet. Mhm. Und zumindest mal bei Jan habe ich das mitgekriegt, weil der eine Elektriker, tut mir leid, dass ich den Namen vergessen habe, aber ihr seid ja, glaube ich, auch in einer Erfahrungsaustauschgruppe.
Genau, oder Rainer.
Rainer war es? Ah, okay. Also dieses Offene, was mir da begegnet ist, als Frau, also wir waren Frauen und Männer, wir waren alles gemischt, das hat mich immer weitergebracht, weil vor allem, wenn was schief läuft, finde ich das wichtig, dass du mal Kollegen hörst, die nicht nur alle immer sagen, bei mir läuft alles super, bei mir ist alles toll, bei mir ist alles klasse, sondern die auch sagen, alle sagen, es ist ein tolles Jahr gewesen und einer sagt, nee, bei mir war es scheiße. Und zwar weiß ich ja warum und dann hilfst du mit und ich finde, das bringt's. Und dadurch bin ich reingekommen und ich suche Netzwerke, ich suche auch fremde Netzwerke, also ich suche auch, gerade die Kreishandlerschaft finde ich toll. Ich höre auch gerne mal, was die Bäcker für Probleme haben, weil da bin ich auch im Vorstand. Das bringt mich weiter und ich höre das, was für mich jetzt im Moment richtig ist und versuche das umzusetzen.
Ja. Dieses Thema Frauennetzwerke, also nur Frauen, also ich meine, gemischte Netzwerke kennen wir alle, aber ich finde dieses Thema nur Frauennetzwerke Tatsache auch spannend. Also da dieser offene Austausch war einfach, und das ist, ich finde, es gibt Klischees und eins kann ich zu 100% bestätigen, ist das Thema, dass Frauen anders kommunizieren. Ich denke, das ist einfach klar. Ja. Und bei so einem Frauennetzwerk wird einfach anders miteinander gesprochen.
Aber ich kann euch beruhigen. Bei unserer ERFA-Gruppe sind eigentlich auch immer fast nur Männer, ganz selten mal, dass Frauen dabei sind. Jetzt nicht, weil sie nicht erlaubt wären oder so. Ja. Und da wird auch anders geredet.
Anders geredet, ah, okay. Ja, ich denke, das ist einfach, ich finde, es ist ja nichts Schlimmes dran irgendwie. Das ist einfach so. Ja, du bist im Vorstand von, was war das, Kreishandwerkerschaft auch, oder?
Kreishandwerkerschaft, ja.
Okay. Ja. Rutscht man da so rein? Ist das so in ein Nicht-Nein sagen können? Oder deine Obermeisterin, ist das geerbt von, weil das halt bei euch irgendwie so, ja, so reingerutscht und dann halt, wie ist das für dich? Wie machst du das nebenher mit Beruf, Familie, also Beruf mit der Firma, Familie, dann Netzwerken und eben halt auch diese Ehrenämter, sag ich jetzt mal?
Also ich bin, ja, das habe ich geerbt von meinem Vorgänger, klar, die haben nicht mal mehr gefragt, die haben gesagt, du stellst ihn nachher vor und dann stellen wir dich zur Wahl und ich, ah ja, okay. Das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt so oft ist, dass ich jetzt andauernd unterwegs wäre, es ist auch meistens abends. Also ich nehme da, glaube ich, mehr mit da draus, weil wir einfach uns auch, also klar, die Themen sind einfach interessant, das interessiert mich einfach, ich glaube, das wäre ich jetzt Gemeinderat, was ich auch mal werden wollte, aber nicht gewählt worden würde, wird mich das, glaube ich, gar nicht so interessieren, wie das, was ich jetzt einfach habe. Die Themen sind einfach genau meine. Egal, ich sage ja, egal, ob das jetzt der Kfz-ler ist oder wer auch immer. Ich habe das Gefühl, es ist einfach eine super Gruppe und ich freue mich da immer, wenn ich die treffe. Das ist wie Freunde treffen. Ja, und da wirst du ja auch nicht fragen, ist das nicht ein bisschen viel, wenn du bald jede Woche irgendwas hast und irgendwelche nette Menschen triffst. So sehe ich das schon tatsächlich.
Das heißt, du machst da gar keine, ich finde das gut, weil du machst da einfach, fühle ich ähnlich, ich mache auch keine Unterscheidung da dazwischen, sondern ich gucke, ich habe immer im Kopf so, so den Gedanken, ich habe eine Sanduhr und das ist meine Zeit, Lebenszeit und jedes Körnchen, das da durchfällt, ist meine Zeit meines Lebens und ich versuche halt die Zeit so zu verbringen, dass ich sage, ich habe Spaß, ich finde es interessant, es fixt mich, ich treffe Leute, mit denen ich mich gut austauschen kann und so weiter und so fort und dann hat man, egal was man macht, irgendwie immer qualitativ hochwertige Zeit. Das geht natürlich nicht konstant immer, es gibt immer Themen, die einen stressen, so wie jetzt die Situation am Anfang, wo wir drüber gesprochen haben, dass mal ein Projektleiter krank ist und dann die Kollegin, die einem auch noch zuarbeitet, auch krank ist, dann ist es natürlich eine stressige Zeit und dann fällt es wahrscheinlich manchmal ein bisschen schwerer, da die qualitativ hochwertige Zeit rauszumachen. Aber es ist immer ja die Form des Umgangs, finde ich irgendwie. Ja, dieses Thema Handwerk, ich meine, du selber bist keine Handwerkerin, aber du bist damit groß geworden und ja, hast es ja eigentlich irgendwie doch schon irgendwo im Blut. Welche Themen faszinieren dich oder findest du gerade im Blick auf die Zukunft am wichtigsten? Sind so Themen wie, dass es wichtig ist, dass Frauen auch immer mehr eine Stimme im Handwerk haben, wobei ich finde, es entwickelt sich relativ gut inzwischen. Oder ist es technische Themen? Was fixt dich denn tatsächlich? Also welche Zukunftsthemen sind die, wo du sagst, das finde ich super spannend und verfolge ich echt aufmerksam nach?
Also was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir darstellen, dass Handwerk einfach wieder mehr Wertigkeit bekommt in unserer Gesellschaft. Wir können das wirklich über die, also wir sind ja wirklich alles. Wir sind Tradition, das sind wir, und wir sind Moderne. Keine Richtung hat das so wie wir. Ich meine, wir Zimmer ja sowieso mit Zimmerklatsch und Zimmerhose und Kluft und ja, Richtfest. Und da, wir haben ja dann Gott sei Dank auch hin und wieder doch auch Bewerber für Auszubildende, aber tatsächlich ist es wichtig. Und dann aber auch darzustellen, dass wir echt topmoderne Geschäftsfelder haben, wo Abbundzentren und BIM und Drohne, dass du einen von deinen Lehrlingen dann dazu beauftragst, die Drohne unter sich zu haben. Also ich find, das kann man schon darstellen und es ist auch wichtig, das darzustellen, dass wir nicht nur mit dem Latthammer auf die Baustelle gehen, sondern dass wir da wirklich hochwertige Technik mit dabei haben. Und das Zweite ist, das haben wir ja jetzt auch gehabt, diese Netzwerke. Ich glaube, wir haben so ein bisschen vergessen, dass wir unsere Netzwerke zu nutzen. Also viele Kollegen machen das. Ich habe ja jetzt meine Netzwerke, aber ich glaube, viele machen es auch nicht. Die wurschteln so vor sich hin. Das war früher tatsächlich anders. Wo die Welt analog war, haben die Leute sich eben die Handwerker am Stammtisch getroffen und dann haben sie eben mit dem Bäcker, mit wem auch immer gesprochen. Und jetzt gibt es halt ganz viele, die informieren sich nur im Internet, habe ich das Gefühl, oder machen eine Fortbildung. Aber das Netzwerken wird da tatsächlich zu kurz kommen. Und die gehen aber auch dann, also gerade diese bestehenden Netzwerke wie Innung und Verband, das werden ja immer weniger, die da drin sind. Und ich glaube, das darf man ruhig auch wieder sehen. Und wir sind auch gerade dran, der Verband einfach da auch zu schauen, was kann man denn auch als Verband machen, um es wieder moderner, pfiffiger zu machen, dass man einfach weiß, ich muss da bin ich gut aufgehoben als Firma. Und das Dritte für mich, ich habe es jetzt angesprochen, für uns alle sind wirklich Nachwuchs und Fachkräfte. Ich glaube, das ist eins von den Hauptthemen. Und da sind wir jetzt auch bei dem Thema mit den Frauen. Das sehe ich genauso wie du. Wir müssen tatsächlich hergehen und müssen dafür sorgen, dass auch Frauen, diese gerade die Bauhandwerksberufe sind es ja vor allem, weil Friseurinnen gibt es viele und Konditorinnen gibt es und Bäckerinnen bestimmt auch. Aber tatsächlich die Bauberufe, dass es da Möglichkeiten gibt, auch für Frauen einen tollen Job zu haben, wenn sie handwerklich begabt sind. Und auch da ist es so, dass die auch, wenn sie zart sind oder so, dass es Möglichkeiten gibt, eine Stelle dafür zu finden, gerade in diesen hochtechnisierten Handwerksbetrieben. Das sind die absolut willkommen. Und ich glaube, bei Elektriker ist das bestimmt genauso, denke ich mal. Also,
ist es ja auch so, dass wir quasi die ganzen Programmiersachen mittlerweile haben. Also diese ganzen Smart-Home-Geschichten, da brauchst du ja mittlerweile mehr deinen Laptop. Also ich sag spaßhalber, teilweise habe ich Wochen, habe ich mehr meinen Laptop draußen, als dass ich mein Werkzeug raushole. Und das ist dann schon, also das gibt es bei uns auch. Und ich habe auch irgendwie so ein bisschen so das Gefühl, dass dieser Gap, dieser Gender Gap so ein bisschen auch quasi kleiner wird, beziehungsweise sich, nennen wir es mal, egalisiert, dass du quasi so mehr Friseure, männliche irgendwie wieder kriegst und dafür aber auch im Bau oder im Baugewerbe wieder mehr Frauen oder mal mehr Frauen kriegst. Also Es ist ja auch, glaube ich, ganz gut. Also da wird ja auch relativ viel seitens ja auch Instagram und Social Media gemacht. Da gibt es ja unzählige, sei es jetzt im Dachdecker oder im Baugewerbe und wie sie alle heißen. Ja, aber das ist also, finde ich wichtig, finde ich auch richtig. Und ich glaube, da sind wir aber auch alle gesamt auf einem guten Weg, dass es da wieder vorwärts geht. Und ja.
Wie sieht bei euch das Nachfolgethema aus, Daniel? Du hast gesagt, ihr habt zwei Mädels. Ist das bei euch schon irgendwie angestoßen? Macht ihr euch da gar keinen Kopf? Es ist ein Familienbetrieb, also es war ja wohl der Betrieb von deinem Mann, seinen Eltern, so hast du es am Anfang ausgeführt. Ja. Spielt es bei euch eine Rolle, Tatsache, oder ist es so, dass ihr sagt, hey, das entwickelt sich, wie es sich entwickeln soll?
Mist, jetzt hast du mir, da ging die Sache mit dem Geld, die andere Frage in die Richtung, aber ich fange trotzdem an. Also es ist nicht unser Thema. Dadurch, dass ja der Robert sich ja auch schon wegbewegt hat, er ist ja tatsächlich kein Handwerker mehr, er ist einfach Sachverständiger, das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Und wirklich zu 150%, also jeden Tag die Woche und also einfach, ja, auch überall unterwegs. Deswegen ist das eine. Und ich mache es ja auch, weil ich es kann, weil ich es gern mache, weil es super ist. Sonst hätten wir das gar nicht so durchgezogen. Und es ist wirklich so, wir haben, also eine Tochter, ich möchte in den sozialen Bereich und die andere studiert Online-Medienmanagement, also auch. Das könnte natürlich schon sein, dass die vielleicht mal dann in die Richtung kommt. Das ist ja, wissen wir ja nicht, aber das ist nicht unser Thema. Und jetzt, ich glaube, es wird meiner Meinung nach diese Nachfolgegeschichten, könnte ich mir vorstellen, dass das unter Umständen in unserer Gesellschaft sowieso irgendwann mal ganz anders gehandhabt werden muss. Also ist einfach meine Meinung und ich denke, da gibt es ja auch Ansätze. Viele großen Firmen haben ja diese, das sind ja nicht mehr eigentümergeführte Firmen, sondern die haben ja quasi Stiftungen, wo dafür zuständig sind. Und also das war jetzt, wäre wirklich ein Thema für mich. Ich glaube, da müssen wir auf Dauer einfach ein System finden, wo Betriebe nicht einfach aufhören, weil die Kinder studieren und was ganz anderes machen, sondern weil wo es tatsächlich eine, wie so eine Zusammenführung gibt von, nicht einer ist jetzt verantwortlich und zahlt dem anderen jetzt sein Leben lang die Rente, sondern einfach wieder das abgelöst vom Eigentum und wieder mehr auf konzentriert aufs Handwerk. Und ja, das fände ich ganz, ganz tolle Vision.
Das ist eine Vision, die ich so noch nie irgendwie im Kopf hatte, Tatsache. Also ja. Klar, jetzt nicht innerfamiliär zu übergeben, das gibt's ja schon. Es gibt ja, also ich gibt ja schon einige Themen auch im Handwerk, Tatsache auch das Thema, dass eben junge Meister einen Betrieb übernehmen von einem Inhaber, der eben keine Nachfolger findet und es einfach dann auf der menschlichen Ebene passt. Und dann ist es eigentlich meistens fast wie so ein familiärer Übergang, dass dann meistens auch die Senioren noch eine Weile da sind, bis der junge Meister sich eingearbeitet hat und so, und dann wird der Betrieb übergeben. Aber das Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, habe ich jetzt so auf der Schiene noch nie irgendwie im Kopf gehabt. Ist eine interessanter Gedankengang, Tatsache. Dieses Thema, was du gerade gesagt hast, weil ich dir eine Frage geschickt hatte, würdest du das Gleiche machen, wenn du unbegrenzt Geld zur Verfügung hättest? Da hast du gesagt, dann würdest du das verwursten. Dann nehme ich doch die Frage gerade. Wenn du unbegrenzt Geld zur Verfügung hättest, würdest du das Gleiche machen oder würdest du was anders machen? Oder was würdest du machen?
Also auch da habe ich eure Folge dazu gehört. Ich fand es super. Da war auch eine Folge, wo ich immer mitgequatscht habe und mir überlegt habe, was ich antworten würde. Mich ist tatsächlich auch so gegangen wie euch. Ich meine, ihr merkt ja, ich lebe ja mit dem Ganzen. Ich hätte ja auch irgendwann sagen können, ich mache jetzt ich schaffe jetzt 17 oder 20 Stunden in der Woche und schön war's. Und das, manchmal geht es mir auch so, dass ich das gern machen würde. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das, was ich mache, gern mache und manchmal auch echt, wie ihr wahrscheinlich auch, auf die Uhr gucke und denke, oh, deswegen habe ich so Hunger, weil es ist schon so spät. Und ich würde das Geld wirklich auch, weil, und tatsächlich ist es schön, wenn ich damit Geld verdiene, aber das ist nicht mein Antrieb. Das haben wir ja auch vorher gesehen. Und ich würde das Geld, ich habe gesagt, diese Stiftungen, also das ist das eine Thema, ist diese herrenlose Unternehmen, wo ich schade finde, wenn man die einfach dann aufgibt, das wäre das eine. Und dann ist es tatsächlich für mich ein Thema, und ich will jetzt nicht da irgendwie, keine Ahnung, da als super sozialistisch dastehen, aber ich finde es einfach schlimm, wenn Menschen ihr ganzes Leben gearbeitet haben und nicht genug Geld im Alter haben. Und ich glaube, da, das wäre absolut ein Thema für mich. Also da hätte ich mich gern und das werde ich auch machen. Also ich denke, klar, jetzt waren die Kinder dran und die sind jetzt noch ein bisschen im Studium drin, aber ich glaube, das wird ein Thema sein, wo ich mich absolut dafür einsetzen möchte.
Das heißt, da dann auch einfach ehrenamtlich langfristig einfach tätig sein und da unterstützen.
Ja, und wenn ich dann halt Geld hätte, dann hätte ich da schon die Möglichkeit, eben eine Stiftung zu gründen und da einfach zu versuchen, dieses vor allem auch so vorbei an, also ich traue einfach manchen Dingen nicht, wo du dann spenden kannst und nicht weißt, wer hat dann nachher eigentlich da das Geld. Ich will niemandem was unterstellen, aber ich glaube, dann zu wissen, ich habe da tatsächlich, ich habe da Einblick und weiß, was passiert, das fände ich toll. Ja.
Fällt es dir leicht, Verantwortung abzugeben oder ist das nicht so dein Ding? Also kannst du das im Betrieb oder ist das nicht so deine Sache?
Oh, ja, das Thema hatte ich ja schon, ich weiß bloß nicht mehr, wo. Ich kann ganz schlecht delegieren. Das ist eine Katastrophe. Also, ich muss dann über mich selber immer schmunzeln. Ach, ich glaube, das war auch in irgendeinem Selbstmanagement-Kurs von der Heideckenkammer und der hat gesagt, das ist aber schlecht. Das war, ja, so sehe ich das auch. Nee, ich kann das echt außerordentlich schlecht. Und deswegen mache ich auch daheim fast alles. Also, klar, wir sind schon ein Team. Aber ich denke dann immer, bevor ich das erkläre, mache ich es halt. Und da lerne ich aber viel. Ich habe auch, also ich suche in regelmäßigen Abständen Coach, also Coachin auf. Und dann reden wir solche Dinge durch und die stößt mich dann schon immer in die richtige Richtung. Und jetzt im Moment bin ich schon so, lieber schreibe ich wirklich 7 Sachen auf und gebe es ab, auch wenn es länger dauert, wie ich es selber gemacht habe, um da voranzukommen. Mhm. Wie ist es bei dir?
Bei mir? Ja. Mir fällt es Tatsache relativ leicht, aber ich glaube, das liegt ein Stück weit daran, dass ich halt mit meinem Bruder seit Tag 1, seitdem ich hier im Betrieb bin, sind wir ja als Team hier gestartet. Das heißt, seit Tag 1 war das so, dass ich abgegeben habe und auch er mir abgibt. Natürlich ist es so, dass wir uns sehr eng austauschen, aber ich habe seit Tag 1 nie die alleinige Verantwortung gehabt. Und die Strukturen, die ich reingestartet bin, war ja auch schon so, dass mein Vater, der ist ja auch immer noch im Betrieb, also wir sind jetzt mein Vater, mein Bruder, ich, dann haben wir 2 Prokuristen, die ja quasi früher, wo mein Bruder und ich noch nicht da waren, mit meinem Papa zusammen die Geschäftsleitung gemacht haben und so sind wir jetzt ein 5er-Team und das war von Anfang an so. Das heißt, wir hatten von Anfang an eine relativ klare Aufgabenteilung und das Schöne ist aber, wenn ich dann mal so Zeiten bekomme, wo ich Stress bekomme damit, ist mein Bruder Tatsache derjenige, der mir dann mal eine Ansage macht und sagt, hey Hanna, das ist einfach nicht dein Job. Ich mache meine Aufgaben und du machst deine Aufgaben und ich muss mich genauso auf dich verlassen können, dass du eben den Bereich, den du machst, gut machst und ich glaube, das ist mein Vorteil in dem Bereich Tatsache, muss ich ganz klar sagen. Jan, wie ist es bei dir? Du bist ja auch alleine gestartet, beziehungsweise hast mit deinem Vater, von deinem Vater übernommen. Hast du das Gefühl, du hast Probleme beim Verantwortung abgeben?
Ich habe das Problem, dass in der Elektrobranche oder speziell bei uns kommt relativ viel zurück, weil relativ viel unklar ist immer. Also wenn ich eine Sache lostret, die für mich in meinem Kopf logisch ist, dann ist sie für viele andere nicht logisch. So, das heißt, wenn ich dann jemand sage, mach mal das und das, damit es nachher so wird, dann ist es in meinem Kopf eigentlich schon erledigt und so. Weil ich auch immer der Meinung bin, ich muss jetzt nicht jedem den Handgriff zeigen. So. Selbiges auch mit den Kunden. Wenn du halt versuchst, als Elektriker einem Kunde Gesetze zu erklären und Normen, was bei uns einfach extrem viele sind, einfach allein durch diese ganzen Energiegesetze, die wir ja gerade haben mit EEG-Umlage, NF und wie sie alle heißen, ist es schon sehr, sehr schwierig, da abzugeben, was auch meinen Workload ziemlich erfüllt. So, und dann ist es zum Beispiel bei uns ja, dass wenn ich eine Photovoltaikanlage im Nachbarort anmeldet, also wenn ich in Stuttgart anmelde, sieht es anders aus wie in Ludwigsburg. Wenn ich dann wieder in Pettenwil bin, dann bin ich wieder in einem anderen Gebiet. Also schon allein da, sich quasi jedes Mal reinzufuchsen für immer ein 2-Tages-Geschäft, ist einfach auch relativ viel. Und deshalb fällt mir Delegieren an sich leicht, aber es funktioniert nicht so, dass ich quasi sage, nimm, geh und komme dann irgendwann, wenn es fertig ist, sondern ich habe dann immer noch so drei Zwischenschritte, wo ich immer mal wieder dazwischen gefragt werde. So.
Okay, das sind drei völlig verschiedene Varianten, aber ich denke, irgendwie alle irgendwo normal. Ich finde es jedes Mal begeisternd, mich mit dir zu unterhalten, Daniela, muss ich ehrlich sagen. Ich erinnere mich an so viele gute Gespräche schon mit dir. Das ist jedes Mal cool. Eine Frage habe ich noch, die ich von dir wirklich gerne hören würde, ist, wie definierst du Erfolg? Also wann findest du, dass jemand anderes erfolgreich ist?
Jemand anderes ist gut. Also für mich ist Erfolg tatsächlich, das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Also ich stelle mir wirklich Ziele. Und da habe ich auch verschiedene Medien dazu und da gehe ich schon voran. Und wenn ich das mal aus Zeitgründen nicht hinbekomme, dann merke ich auch gleich wieder, da entgleitet mir was. Und dann weiß ich schon dadurch, dass ich mich mal wieder damit auseinandersetze, woran es liegt. Ich glaube, bei anderen sehe ich das genauso. Also wenn ich jemand, zum Beispiel bei Instagram finde ich das immer so ein gutes Beispiel, wenn ich jemand folge, dann liegt das oft daran, wie sehr ich das Gefühl habe, dass der das wirklich lebt, was er da erzählt zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt Fernsehen schaue und schaue mir jemand an, der um das, wie richtig, ich gucke jetzt nicht viel von, oder ich folge zum Beispiel den Gründerinnen, wenn die das, ich muss sie nicht persönlich gut finden, aber wenn die rüberbringt, was sie will und ich kann das verstehen und sie kann es mir sagen, dann ist die für mich erfolgreich. Und wenn die dann von mir aus auch mal scheitert, aber das ist für mich tatsächlich Erfolg, was vorzuhaben und das voranzubringen und das auch hinzubekommen. Und auch mal einen Rückschlag, dann wieder anzufangen. Das ist für mich Erfolg, ja.
So dieses klassische Brennen, dieses Feuer, die Leidenschaft für was entwickeln und dafür wirklich das Leben mit Gefühl füllen und einfach authentisch dahinter stehen und nicht einfach seine...
Im Endeffekt ist Scheitern ja auch nur ein Lernprozess, ne? Also da kommst du, egal was du, wenn du dich 7-mal dich hinhaut, dann musst du halt 8-mal aufstehen. So, aber dann klappt's.
Und im besten Fall daraus lernen, so wie es jetzt bei dir die letzte Woche war, dass du einfach sagst, okay, ich habe da einen Misserfolg gehabt und festgestellt, da passt eine Struktur noch nicht so richtig, aber ich habe das wahrgenommen und ich merke, okay, ich muss was verändern, damit es mich zukünftig eben nicht mehr so arg catcht. So dieses daraus Lernen aus einem Missstand. Oder den, ich finde auch immer, das sage ich immer zu jedem, den wir bei uns als erstes, wenn wir jemanden neu einstellen, haben wir immer so eine Einführung bei uns im Betrieb. Und da ist unter anderem auch das Thema Fehlerkultur und da ist einfach, Fehler sind da, um daraus zu lernen und eben gucken, warum ist der Fehler passiert. Fehler passieren und das ist völlig menschlich. Aber es ist wichtig, dass du dir dann kurz Zeit nimmst und schaust, was ist passiert, wenn ein Glas rumfliegt oder irgendwas vom Dach fällt oder irgendeine Maschine kaputt geht, dann muss man gucken, warum passiert ist. Das ist nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, technisch einen Fehler zu machen in der handwerklichen Ausführung. Aber dann nimm dir kurz Zeit, guck dir den Ablauf an, den Prozess und schau, woran lag es denn. Und dann versuch das in Zukunft eben abzustellen. Oder wenn du merkst, es lag eben an dem Punkt, dass ich da unsicher bin oder Unwissenheit habe, dann nimm dir den Kollegen oder nimm dir die Zeit und schau, dass du dir das Wissen aneignest. Einfach, ich finde, es ist super normal, auch mal einfach aus Unwissenheit einen Fehler zu machen. Ist auch nicht schlimm. Aber dann arbeite daran und arbeite dir das Wissen auf und dann wirst du auch in Zukunft immer noch Fehler machen, aber du wirst immer gucken, es wird weniger werden und vor allem wirst du vielleicht manchmal sogar schon, bevor der Fehler passiert, eben so eine gewisse, oh, warte mal ganz kurz, Moment haben und dann eben kurz draufschauen und dann eben das ein oder andere anpassen und dann funktioniert es wieder. Ja. Wow. Das war ein schönes Gespräch, Daniela. Jan, hast du denn noch eine Frage? Ich habe so viele Fragen gestellt.
Nee, ich genieße es gerade, weil es wunderbarer Input ist und auch quasi einfach so wieder zeigt, dass es einfach viele gibt, die so ähnlich denken wie ich das ist einfach immer sehr, sehr erfrischend, dass zum Beispiel einfach nicht nur das Geld der Antrieb ist, dass man quasi nicht nur schnell Geld verdienen will, sondern auch einfach nachhaltig irgendwas produzieren will und trotzdem auch nach vorne guckt und dass es da Richtung Zukunft geht und das ist eigentlich Ich habe da nicht viel zu sagen, wenn ihr zwei vom Dach da, wenn ihr da schnackt, da höre ich dann lieber zu. Auch wenn das Männer nicht immer so gut können.
Zuhören doch, ich finde, also kommt auf den Mann an, aber ja. ich würde sagen, wir schließen an der Stelle. Es war, wie der Jan sagt, Wahnsinn. Du hast super viele Denkanstöße gebracht, Daniela. Und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn wir uns mal wieder persönlich sehen und im persönlichen Gespräch uns austauschen können, in welchem Rahmen auch immer. Genau, und ich würde mich an der Stelle von unseren Zuhörern verabschieden. Daniela, bei uns ist es so, dass wir die Folge ja immer damit schließen, dass unser Gast unseren Zuhörern was mitgibt. Ich verabschiede mich an der Stelle und überlasse dir das letzte Wort. Was willst du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Ja, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, das habe ich vorher schon angesprochen, Handwerk wird immer weiter bestehen und es wird durch Digitalisierung sicher nicht wegrationalisiert. Wir brauchen gute Handwerker. Und das zweite ist, dass wir in unserer Gesellschaft unsere Jugend vermitteln müssen, dass jemand eben nicht nur Handwerker ist, sondern Handwerk ist eine hochgeschätzte Sache. Und da bin ich auch der Meinung, dass das bestimmt bald kommen wird.
Vielen Dank. ich beende jetzt die Aufnahme. Bleib noch kurz dran.